Du, ich dachte mir, bevor wir richtig loslegen, machen wir ein kleines Spiel. Und zwar habe ich was mitgebracht. Um dich ein bisschen besser noch kennenzulernen. Ich meine, wir sind noch relativ am Anfang unseres Podcasts. Und ich habe hier ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Und die musst du jetzt beantworten.
Uiuiui. Und wahrscheinlich habe ich keine Zeit, mir was zu überlegen.
Nee, du solltest relativ schnell und spontan entscheiden, für was du dich entscheiden würdest.
Dann schieß mal los.
Und ich würde sagen, du hast einen Joker. Bei einer Frage darfst du sagen, okay, da will ich nicht.
Ich probiere alles zu beantworten.
Okay, dann let's go.
Aber danke für den Joker.
Okay, früh aufstehen oder lange aufbleiben?
Lange aufbleiben.
Konferenzen oder arbeiten im Büro?
Konferenzen im Büro. arbeiten im Büro.
Okay. Einzeln arbeiten oder im Team?
Teamarbeiten.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sommersemester oder Wintersemester?
Sommersemester.
Code schreiben oder Paper schreiben?
Code schreiben.
Literatur digital oder auf Papier lesen?
Papier.
Online-Vorlesung oder Präsenzvorlesung?
Präsenzvorlesung.
Lehre oder Forschung?
Forschung.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Freizeit mit Sport oder Entspannung?
Sport.
Okay. Herzlichen Glückwunsch.
Was habe ich gewonnen?
Du hast alle Fragen beantwortet.
Yay.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dis und Dat, einem Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Herausforderungen auf dem Weg zum Doktortitel teilen. Mein Name ist Tabea und mir gegenüber sitzt Daniel. Und in unserer heutigen Folge reden wir über das Thema Fortbildungen.
Boop, 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 boop.
Diesmal ein bisschen weg vom Urlaub und mal etwas ernsteres Thema.
Sicher, dass wir uns vom Urlaub entfernen?
Na, darüber können wir ja heute mal reden.
Ja, finde ich ein interessantes Thema. Insbesondere da, oder jedenfalls bei uns das so ist, wenn wir PhD-Kurse besuchen, sind das ja Fortbildungen für uns. Und die finden meistens nicht bei uns vor Ort statt, sondern wir gehen dann oder schließen uns größeren Programmen an und sind dann innerhalb Deutschlands unterwegs.
Genau, da haben wir vielleicht dann den Urlaub doch wieder ein bisschen mit inbegriffen. Wollen wir aber, bevor wir zum eigentlichen Thema gehen, mal nochmal Recap machen zu unserer letzten Aufgabe.
Können wir machen. Ja, ich würde sagen, Challenge abgeschlossen. Ob es erfolgreich war oder nicht, darüber können wir dann nochmal sprechen. Ja, jetzt sind 2 Wochen ja ins Land gezogen, seitdem wir uns dieser Challenge gestellt haben, in der Hoffnung, dass wir dadurch deutlich produktiver werden. Für meine Hälfte kann ich das für eine Woche, oder für mich, eine Woche lang hat es funktioniert, die zweite hat es nicht mehr funktioniert.
In der ersten Woche oder in der zweiten?
In der ersten hat es noch funktioniert, war ultra anstrengend und in der zweiten Woche hat es nicht mehr funktioniert.
Okay.
Warum, können wir gleich nochmal besprechen, aber wie war es denn bei dir?
Also bei mir hat es in beiden Wochen nicht funktioniert.
Okay.
Man muss sagen, okay, ja. Wir können auch noch besprechen, woran das lag.
Aber du hast es schon ernst genommen, ja?
Total. Es hat, ich glaube, nicht mal einen Tag lang funktioniert. Ich bin ganz ehrlich.
Ich fand es auch sehr schwer. Also die eine Woche, wo es funktioniert hat, war es echt, ich würde jetzt sagen, es war jetzt keine Qual, aber es war echt anstrengend.
Ja, bei mir hat es in keiner Woche funktioniert, weil ich eine Woche lang auf Fortbildung war. Deswegen auch das heutige Thema. Und in der ersten Woche hat es vielleicht aus ähnlichen Gründen nicht funktioniert wie bei dir. Aber ich bin mal gespannt, was du als erstes zu berichten hast. Ja, warum also, hat es funktioniert erstmal? Vielleicht mal die positiven Sachen erstmal. Wann hat es funktioniert und was hatte das für Auswirkungen?
Ja, ich würde dich hier gleich bitten, nochmal Applaus einzucutten für die eine Woche, die es funktioniert hat. Danke, danke, reicht. Das war schon viel zu viel. Ich werde ganz rot. Es hat funktioniert, indem ich mich halt wirklich morgens rangesetzt habe. Die erste Woche hat es funktioniert. Ich habe mich morgens rangesetzt, habe die Aufgaben probiert abzuarbeiten. Immer ungefähr, wie wir gesagt hatten, bis zum Mittagessen. War dann aber im Endeffekt jeden Tag sehr, sehr gestresst, weil diese ganzen täglichen To-Dos, die man halt an dem Tag erledigen muss, unabhängig von der Forschung, haben immer hinten angestellt, sodass die To-Do-Liste der Aufgaben, die an dem Tag erledigt werden müssen, immer noch nach dem Mittag vorlag. Und alles, was spontan noch mit dazu kam, kam dann noch on top drauf, sodass man dann quasi den Nachmittag nicht so wirklich frei hatte, also frei für die Forschung. Und gefühlt hat das einfach bei mir deutlich mehr Stress verursacht, sodass ich dann teilweise deutlich länger noch im Büro war, als ich es sonst war. Ich habe aber auch mehr geschafft. Aber idealerweise würde sich der Workload irgendwie von alleine so aufteilen, dass ich genauso viel schaffe in weniger Zeit. Ich fand es auf jeden Fall sehr anstrengend. Und das hat sich dann auch bewahrheitet in der zweiten Woche. Also wir sind jetzt kurz vorm Semesterende und wir haben uns in einem Projekt als Ziel gesetzt, dass wir ein Working Paper quasi fertig haben. Oder nicht quasi, sondern wirklich fertig haben, bis wir in die Sommerpause, jedenfalls von der Lehre, gehen. Und das waren jetzt auch die letzten beiden Wochen und auch quasi noch die ganze Woche, wo wir daran arbeiten. Und die Woche war einfach jetzt auch so viel zu tun, dass ich quasi nur an der Forschung sitze, aber dann auch keine To-Do-Liste gerade mehr habe. Daran liegt's.
Daran liegt's, ja. Sehr ähnlich. Bei mir, das Problem ist wirklich, dass wir uns am Ende des Semesters befinden und es stehen Klausuren an, die müssen erstellt werden, es muss viel geplant werden, die Studierenden stellen sehr viel mehr Fragen, schreiben sehr viel mehr Mails und das war wirklich so. Mir ist dann irgendwann, hast du schon mal von der Eisenhower-Matrix gehört?
Ah, ja.
Und die ist mir in meinen Kopf gekommen während der Zeit.
Das ist doch so ein Management-Prinzip, oder?
Das also kann
aus
sein.
Aus der BWL. Tabea, wir kommen aus der VWL.
Okay, ich fand die trotzdem sehr hilfreich, um Prioritäten zu setzen im Alltag. Und dachte mir, irgendwie geht es ja auch ein bisschen bei diesem Eat the Frog in the Morning so, okay, das sind oft To-Dos, die sind sehr wichtig und vielleicht nicht ultra dringend, aber sollten eigentlich Priorität haben.
Mhm.
Und diese am Anfang vom Tag zu setzen, ist super wichtig. Erstmal vielleicht nochmal zur Eisenhower-Matrix. Wie ist denn die aufgebaut? Kannst du die so einfach so erklären oder soll ich mal loslegen?
Ich kann es ja probieren zu erraten.
Ja, ja.
Okay. Es geht ja, die hat ja auch zwei Dimensionen.
Mhm.
Irgendwie, ich kriege das nicht. Einmal die wirkliche Wichtigkeit einer Aufgabe.
Mhm.
Die wirkliche, also wie wichtig ist diese gerade? Und die andere irgendwie die empfundene Wichtigkeit.
Mm-mm.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, das eine ist irgendwie delegieren in dem
Okay, also wir haben Wichtigkeit und auf der X-Achse haben wir Dringlichkeit.
Ach, Dringlichkeit. Das,
genau.
Das meinte ich quasi.
Mit empfundene Wichtigkeit.
Ja, eloquent bin ich nicht.
Genau, also wir haben zwei Dimensionen und können dadurch vier Quadraten erstellen.
Mhm.
Einmal eben ganz unten, es ist nicht dringend und nicht wichtig.
Und diese Aufgaben, die schiebt man einfach nach hinten oder macht sie gar nicht?
Genau, einfach nicht bearbeiten.
Ja.
Was wäre ein Beispiel dafür in unserem Job? Blumengießen.
Blumengießen, ja. Ja, vielleicht wirklich.
Ja, oder Labels erstellen für die Ordner.
Oder eine Mail, die nur informativen Charakter hat, die man erhält. Dass man nicht noch manche Leute schicken immer noch ein Danke zu jeder Mail.
Ja.
Dass man einfach nicht darauf antwortet, einfach so zur Kenntnis nehmen und einsortieren.
Genau. Dann haben wir, es ist nicht wichtig, aber dringend.
Mhm.
Was machen wir damit?
Nicht wichtig, aber dringend delegieren.
Genau. Was wäre da für ein Beispiel?
Überlegen wir mal, das sind, würde ich sagen, irgendwelche Verwaltungsaufgaben, die anfallen, wo aber nicht wir zwingend erforderlich sind, sondern dass wir da zum Beispiel auch an Hiwis, also an Hilfskräfte des Instituts, verteilen können.
Genau, irgendwas, was eben schnell erledigt werden muss, das ist nicht super wichtig, aber muss halt gemacht werden. Und dann haben wir quasi einen Quadranten, der ist wichtig, aber nicht dringend. Wir haben also nicht wirklich einen Termindruck, aber trotzdem kommt vielleicht irgendwann der Termindruck.
Okay, wie könnte das benamst sein, der Quadrant? Irgendwie sowas, es ist ja nicht Top-Prio, das ist ja, das heben wir uns ja zum Ende wahrscheinlich auf. Surprise. Es ist irgendwie sowas, so sekundär oder irgendwie bearbeiten, wenn Zeit.
Ja, aber ich glaube, oft fühlt sich für mich Forschung oder so Sachen, die nicht diese Woche erledigt werden müssen, sind nicht so dringend, aber schon sehr wichtig. Und
aber wie heißt denn der Quadrant jetzt erstmal?
Die haben gar keine Namen bisher. Ah. Also in meiner Übersicht hier, vielleicht gibt es hier irgendwo noch das Ganze Namen.
Okay, nee, aber dann ist das klar, weil das ist ja dann auch unser Zielkonflikt, den wir haben, dass die Forschung nicht zwangsläufig dringend ist, aber super wichtig.
Ja.
Aber bei uns kommen dann andere Aufgaben dazu, die auch dringend und wichtig sind.
Genau, oder dringender. Also,
ja.
Genau. Und natürlich, wenn beides vorhanden ist, dann ist es wichtig und dringend. Genau.
Und ja, und das sind dann Brände löschen.
Brände löschen. Ja, und ich würde sagen, meine Woche bestand sehr viel aus dringlichen Aufgaben, weil Semesterende, weil es war dringend, irgendwie eine Klausur zu erstellen.
War es aber dringend und wichtig?
Genau, die Wichtigkeit würde ich da eben halt notwendig, ob es immer so wichtig war, aber für die Studierenden ist es ja schon wichtig.
Dann ist es schon und dringend und
schon
wichtig.
Auch wichtig, dass die eine Antwort bekommen, dass die sich zu der Prüfung anmelden können.
Nee, aber ich meine, das ist ja quasi dann unsere Jobbeschreibung in dem Fall, dass wir ja dafür bezahlt werden, die Lehre zu machen und nicht zwangsläufig die Forschung. Und in dem Sinne ist es ja dringend und wichtig. Weil die Klausur kannst du nicht delegieren. Du kannst keinem Studi sagen, erstell eine Klausur oder korrigiere eine Klausur. Also man kann es machen, ist arbeitsrechtlich wahrscheinlich nicht erlaubt. Ich würde es, glaube ich, auch nicht empfehlen, weil man ja irgendwo schon dann auch da gute Arbeit abliefern möchte.
Ja.
Ja, das ist eigentlich eine ziemlich gute Veranschaulichung, warum man manchmal die Forschung einfach nicht so schafft.
Genau, und ich glaube auch, dass Eat a Frog in the Morning, ich habe schon dann die Aufgaben gemacht, die wichtig und dringend waren. Ich habe jetzt nicht versucht, irgendwie zu prokrastinieren mit, hoffe ich mal, Aufgaben, die komplett irgendwie auch am Nachmittag noch erledigt werden konnten. Aber ich war da trotzdem so ein bisschen in meinem Zielkonflikt, weil eigentlich gab es noch Aufgaben auf meiner To-Do-Liste, die ich als wichtiger empfunden habe, allerdings nicht so dringend waren und ich aber dann trotzdem nicht gemacht habe und deswegen eher gescheitert bin bei meinem Versuch, weswegen ich das Ganze auch nochmal machen will, wenn Semesterferien sind.
Ja, das ist eine gute Idee. Dann nehme ich das mit, dass wir die Challenge in 4 Wochen nochmal starten.
Finde ich gut.
Aber, um das mal abzuschließen, die Challenge hat nicht so gut funktioniert, wie wir es gehofft hatten. Es ist also
kein Reinfall.
Nee, es ist kein Wunderheilmittel.
Leider nicht.
Wir probieren es aber nochmal.
Ja, wir probieren es nochmal. Und ich glaube auch, dass das trotzdem ein cooles Tool ist, was man mal anwenden kann, wenn man sich so vielleicht beobachtet, nur sich mit Dingen zu beschäftigen, die nicht wichtig und vielleicht auch nicht dringend sind.
Das ist ein so guter Abschluss dieses Themas. Ich hab nichts hinzuzufügen. Das ist jetzt hier nur Lückenbüßer-Rede, was ich jetzt mache.
Und deswegen werde ich es rausschneiden. Und damit auch schon zum zweiten Punkt, den wir heute bequatschen werden.
Welcher Punkt könnte das wohl sein?
Ja, wir haben es schon angeteasert. Fortbildungen.
Ja, wie viel Erfahrung hast du denn mit Fortbildungen, Tabea?
Ich war jetzt schon auf 3 PhD-Kursen.
Ich war, glaube ich, bis jetzt auch auf 3 PhD-Kursen. Auch in verschiedenen Städten in Deutschland. Und 66,66% davon waren sehr gut.
Das klingt nach einer guten Quote. Erstmal allgemein für Personen, die keinen PhD machen, die meisten Unis oder ich weiß gar nicht, wahrscheinlich jeder, der irgendwo promoviert, ist auch an so ein
PhD-Programm
angeschlossen. Mhm. Oder gehe ich jetzt mal davon aus. Das heißt, diese Programme sind oft mehrere Unis, die zusammengeschlossen sind und abwechselnd Kurse organisieren auf PhD-Niveau.
Ja, ich glaube, man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Das sind wie kleine Seminargruppenkurse im Master oder Bachelor. So 20, 30 Leute und dann wird ein Thema vertieft für 1 bis 2 Wochen durchgearbeitet. Aber dafür hat man halt auch, oder das fand ich oft ganz gut, es sind nicht, also die Lehrenden, die das oder die Dozierenden, die das machen, sind oft sehr gut auf ihrem Gebiet und man kann sich, kommt auf das Programm drauf an, aber auch einfach auf PhD-Kurse so bewerben, wo dann wirklich Koryphäen eingeflogen werden. Die kommen dann zum Beispiel nach Deutschland aus den USA und halten dann hier ihren Kurs, den sie dann auch woanders halten und man selbst kann dran teilnehmen. Also kann man da wirklich einen hohen Gewissensgewinn einfahren, ohne dann sich darauf verlassen zu müssen, dass quasi jetzt die Person, oh, das war schlecht erklärt. Ja, ist einfach geil, wenn dann ein Typ kommt, der Ahnung hat aus den USA, anstatt jemand, der das gleiche, der das Buch von dem benutzt, dann habe ich doch lieber den originalen Autor bei mir sitzen, der mir erklärt, wie er das gemeint hatte.
Auf jeden Fall.
Rant zu Ende.
Ja, und ich finde es super cool. Also ich meine, ich hatte richtig Bock auf, also als ich mein PhD gestartet habe, hatte ich so Bock auf diese Kurse. Muss jetzt aber sagen, die sind auch so verdammt anstrengend. Und wenn die Woche sehr voll ist und sehr viel Arbeit ansteht, kann es dann auch, ja.
Ermüdend.
Ermüdend sein, dankeschön.
Ja, nee, aber das ist, glaube ich, das, was alle dabei fühlen.
Mhm.
Ich meine, es ist natürlich einerseits auch cool, eine neue Stadt dann noch zu haben, die man noch erkunden kann nach dem Kurs. Es ist halt auch immer die Frage, wie viel Bock hat man noch nach 10 Stunden, wenn man irgendwie 6 Stunden Vorlesung und 4 Stunden Übung hatte. Wie viel Kraft man auch noch hat, wenn man am nächsten Tag das Gleiche dann nochmal machen muss.
Ja, plus oft ist es dann noch Nachbereitung oder man muss Networking. Eine Vorbereitung. Oh, das auch stimmt. Noch. Kann cool sein, kann auch anstrengend sein.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ich finde es oft anstrengend.
Ich auch. Ja, aber ich meine, es ist cool, was man lernt, ist aber eine anstrengende Zeit immer, wenn man weg ist.
Auf jeden Fall. Und das Problem ist eben auch da wieder, wie bei unserer Urlaubsfolge schon, die To-Dos, die in der Woche anfallen, bleiben liegen,
und
werden
das,
von keinem anderen übernommen.
Und das zweite große Problem ist die Deutsche Bahn.
Ja, hattest du da ein
Problem? Weil wie viel meiner PhD-Kurse...
Deinen 3.
Bei 2 von denen hatten
auch bei 66,6%.
Auch bei 66,6% hatten wir, wenn wir hingefahren sind, Verspätung. Und dann war es teilweise nicht nur so eine Stunde Verspätung, sondern teilweise 4-5 Stunden Verspätung, sodass wir selbst das Kennenlernabendessen verpasst haben bei einem dieser Kurse, was ein bisschen uncool war. Weil dann am nächsten Tag waren wir dann beim Kurs. Und keiner kannte einen und alle so, wer sind denn die Leute hier ohne Namensschild?
Ja. Gehören die überhaupt dazu?
Surprise, wir waren's. Wie würdest du denn sagen, so als Resümee, kleiner Recap, PhD-Kurs, Fortbildung, sehr cool, uncool, macht Spaß, macht keinen Spaß, Benefits, also Vorteile, Nachteile, wenn du es ganz kurz einordnen müsstest.
Ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es ist anstrengend und man sollte es gut irgendwie davor planen und nicht einfach zu viele machen, sodass man gut vorbereitet und auch mit Energie irgendwie reinstartet. Aber ich glaube wirklich, dass sie super viel helfen. Mir haben sie bisher schon viel geholfen und genau. Man muss auch sagen, manche haben inhaltlich viel geholfen, manche haben auch geholfen, weil man einen guten Austausch hatte mit anderen PhD-Studierenden.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, weil immer gesagt wird, ja, das sind ja auch gute Netzwerkmöglichkeiten, man kann gut networken. Ich persönlich finde das gar nicht. Also ich meine, klar, jetzt kenne ich dann, man hat sich dann vernetzt und man kennt sich, man kann vielleicht so sich begrüßen. Aber ich fand so richtig network-technisch war das noch bei keinem dieser PhD-Kurse irgendwie großartig. Am besten noch bei dem mit dem Fail mit der Deutschen Bahn, aber auch einfach, weil die das bewusst so strukturieren, dass man nicht in eine Stadt gefercht wird, sondern aufs Land. In ein Hotel oder so, wo es nichts drumherum gibt, damit man sich miteinander beschäftigen kann. Das war noch eigentlich da, wo man die anderen am besten kennengelernt hat. Und beim Rest hat sich's abends immer verlaufen.
Ja, das stimmt schon. Also, man ist am Ende in LinkedIn vernetzt. ab und zu trifft man sich ja noch wieder. Also, aber du hast schon recht. Ich glaube, es hilft, aber ich dachte jetzt auch nicht so an, dass mein Netzwerk da doch ultra groß oder aufgebaut ist, aber so die Erfahrungen von den anderen so ein bisschen zu hören und so ein bisschen einzuordnen, fand ich schon hilfreich, jetzt am Anfang irgendwie so mitzubekommen, was machen die anderen, was läuft gut, was läuft schlecht. Also da hatte ich schon gute Gespräche, muss ich sagen.
Mhm. Okay, aber dein Gesamtresümee ist vor allem auch wegen des Contents, aber auch wegen der guten Gespräche.
Ich würde schon gucken, dass man was belegt, auf was man richtig Bock hat und wirklich auch sich Zeit dafür nimmt. Und den einen Kurs, den wir zusammen besucht haben, da haben wir uns ja auch davor drauf vorbereitet.
Ach, das war sehr gut.
Und das habe ich richtig gefeiert, weil da hat man, finde ich, sehr viel dann doch mitnehmen können oder mehr mitnehmen können, als wenn man so komplett ins kalte Wasser geschmissen wird. Und es kommt natürlich total drauf an, wer den Kurs leitet. Also dieses Mal, letzte Woche, in der ich weg war, war halt super viel so wirklich praktische Anwendung und wir mussten dann selber Codes schreiben und so. Und das hat mich schon sehr weitergebracht, weil es einfach wirklich gleich in die Anwendung ging. Ich will dich noch was fragen. Wie siehst du denn diese PhD-Kurse? Machen oder sein lassen? Zielführend oder Zeitverschwendung?
Wenn die Person es gut macht und wenn der Inhalt spannend für einen ist, auf jeden Fall machen.
Und wie viele im Jahr?
Ja, das ist eine gute Frage. Bei manchen ist es ja vorgegeben. Wir sind jetzt ja in einem Programm, PhD oder Promotionsprogramm, wo wir keine festen Vorgaben haben. Und wenn wir keine festen Vorgaben haben, würde ich vielleicht sagen, die ersten 2 Jahre vielleicht so ein pro Semester. Aber das kommt auch auf den Typen drauf an. Also ich bin auch jemand, ich lerne deutlich besser, wenn ich quasi ein Projekt habe, wofür ich dann mir die Inhalte anschauen muss und dann mir das aneigne und dann vielleicht auf die PhD-Kurse gehe, um das nochmal zu vertiefen.
Aber da finde ich die manchmal auch zu oberflächlich schon. Bin ich
ja,
ehrlich.
Kommt drauf an, in welcher Phase des Projektes man ist. Wenn man jetzt schon, sag ich mal, alle Paper gelesen hat in dem Bereich als Vorbereitung, wo ich dann nicht so unbedingt der Typ für bin, dann ist es wahrscheinlich zu oberflächlich, ja.
Weil ich fand den letzten Kurs ganz cool, weil ich glaube nicht so viel Erfahrung. Ich habe da schon mal was mitgemacht, aber keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich mache. Und das war jetzt ziemlich cool, weil ich wirklich da, sie meinte so, ja, wir machen nur den Einstieg und super simpel und das war für mich sehr gut. Weil ich habe sau viel gelernt und ich war so, okay, das ganze Feld ist doch größer, als ich dachte. Aber bei dem Kurs davor, da haben wir uns ja vorbereitet, da hatte ich das Gefühl, okay, das war nochmal so eine Zusammenfassung und Wiederholung von dem, was wir schon gemacht haben. Aber gerade da, wo es jetzt spannend geworden wäre, war dann keine Zeit mehr da. Also ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt bei anderen Fakultäten im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Hier steht, dass die 4 Module insgesamt in der Zeit machen müssen, also so ein pro Jahr wahrscheinlich.
Wobei man ja immer sagt, man soll relativ zu Beginn die Basismodule machen, damit man quasi das Wissen sich gleich aneignet.
Ja, also ich würde auch sagen, so 1 bis 1,5 pro Jahr ist vollkommen ausreichend. Also zumindest ist es bei mir der Fall, mehr würde ich nicht reinbekommen, dann würde ich, glaube ich, nicht wirklich viel lernen. Also bei dem allerersten, den ich besucht hatte, da war so viel Vorbereitung notwendig, weil man so viele Paper lesen musste und auch danach noch sehr viel machen musste. Und auch währenddessen. Wann eigentlich nicht. Und da habe ich mich recht kurzfristig zu angemeldet und dann war es echt stressig. Deswegen, ich würde sagen, 1 pro Jahr und dann einen guten auswählen und sich gut drauf vorbereiten.
Ich würde sagen, 1 pro Semester und sich da dann leicht vorbereiten und dann eher nachbereiten.
Aber das macht man nicht. Ich habe zu der Kollegin, die mit dabei war, habe ich gesagt, wenn ich es jetzt nicht mache, es liegt viel zu viel auf der To-Do-Liste. Wir werden es nicht danach machen. Lass es gleich heute Abend erledigen oder lass es noch.
Ja und nein.
Lass es noch angehen.
Manchmal bereitet oder die Sachen, die man dann ja auch wirklich braucht, später in der Forschung, die muss man dann ja wieder anfassen. Und dementsprechend ist das dann ja auch eine Form der Nachbereitung, wenn du es dann anwendest. Aber nur etwas zu lernen, ohne es dann zu brauchen oder anwenden zu müssen, finde ich super. Finde ich auch gut. Neugierig bin ich auch.
Mache ich aber nicht.
Wer legt dir jetzt wem Wort in den Mund? Aber nein, das ist einfach priorisieren. Was ist wichtig und dringend? Und da hast du uns das vorhin ja hergeleitet. Deswegen würde ich da dann sagen, ja, da muss man halt das priorisieren und dann schafft man das alles in den ersten 2 Jahren.
Okay, ich finde gut, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind, weil ich hoffe ja, und damit starte ich jetzt hier wieder eine Zeitkapsel, falls ich das nochmal anhören sollte, Tabea, wenn du das hörst in der Zukunft, ich hoffe, dass du auch weiterhin noch Kurse belegst und dich einfach fortbildest in vielleicht auch Bereichen, die du nicht jederzeit anwenden kannst, aber auf die du einfach mal Bock hast und nutzt die Chance. Das klingt so pathetisch, ich nehme dir das nicht mit rein.
Das nehmen wir auch nicht mit rein, weil das klingt auch so, als ob ich empfehle, nicht mehr zu lernen. Das meinte ich ja gar nicht.
Ja, aber ich meine, ich hoffe schon, dass man, ich will nicht so sagen, so jetzt habe ich alles gelernt, jetzt wende ich es nur noch an.
Ja, das habe ich auch damit auch nicht gemeint.
Ja, okay, aber das hat sich so angehört. Man soll es in den ersten 2 Jahren machen und dann lohnt es sich nicht mehr.
Nee, ich finde, in den ersten 2 Jahren soll man die Basiskurse machen. Das, was man braucht, das sowas empirisches Fachwissen, die Methodenkompetenz erwerben. All das, worauf dann deine Arbeit aufbaut. Und danach kannst du aber immer noch Kurse machen für die Sachen, die auch wichtig sind.
Okay, darauf können wir uns einigen.
So, aber meine Empfehlung ist halt Grundlagenkurse, die man wirklich benötigt in den ersten 2 Jahren.
Ja, voll. Man spart so viel Zeit.
Auch wenn es einer pro Semester ist.
Schwierig. Aber habe ich eigentlich jetzt auch gemacht.
Ja.
Ich habe 3 gemacht, 1 pro Semester. Okay, ich folge deinem Ratschlag.
Ein gefragter Ratschlag. Was mich aber wieder dazu bringt, zu einem anderen Thema, worüber ich die Woche auch noch mal ein bisschen nachgedacht hatte. Und das teasert dann vielleicht eine zukünftige Folge an. Mhm. Vielleicht auch die nächste Folge. Mhm. Lassen wir uns noch überraschen. Wissen wir nämlich auch noch nicht. Und das ist dann die Frage mit Motivation und Disziplin.
Okay.
Ich bin meistens zu einem gewissen Grad motiviert.
Mhm.
Ich würde auch sagen, ich bin zu einem gewissen Grad diszipliniert.
Mhm.
Aber ich habe das Problem folgendermaßen. Ich habe jeden Tag nur ein begrenztes Maß an Disziplin, was ich aufwenden kann.
Mhm.
Wenn es sehr, sehr stressig wird auf der Arbeit, dann brauche ich meine Disziplin auf der Arbeit, um da durchzuziehen. Und das kostet mich Disziplin in meiner Freizeit. Das ist dann so Wäsche waschen oder aber auch zu sporteln, dann die Pläne durchzuziehen. Das kostet dann, das kostet auch Disziplin, sich da diesen Rahmen weiter zu schaffen oder diese Work-Life-Balance zu halten. Und besonders schlimm ist das, wenn man auf Reisen war. Ich hatte jetzt ja dieses Jahr im März, April öfter so die Phasen, wo ich wirklich wochenlang weg war. Und dann bin ich zurückgekommen und musste wieder in meine Routine reinfinden. Und ich finde, eine Routine wieder zurückzufinden, kostet schon Disziplin auch. Auch so in der Freizeit. Und wenn dann noch hinzukommt, dass auf der Arbeit der Stress wieder steigt, ist es super schwer, zurück in seine eigene Routine zu kommen.
Und worauf willst du hinaus?
Was kann dabei?
Das war eine sehr lange Einleitung.
Ich wollte nur eine Beobachtung meinerseits,
okay, ja.
auch von der letzten Woche, wo ich dann echt nicht ganz so viel geschafft habe, was ich in der Freizeit schaffen wollte, weil ich so viel auf der Arbeit jetzt zu tun hatte.
Mhm.
Und da habe ich mir auch wieder überlegt, was kann dagegen denn helfen?
Und hast du eine Lösung?
Nee, also ich nicht, aber es gibt da dieses Konzept, das nennt sich Gewohnheiten.
Mhm.
Und Gewohnheiten sind ja quasi kostenlose Disziplin.
Also, ja.
Um Gewohnheiten aufzubauen, braucht man ein gewisses Maß an Disziplin, aber sobald diese da sind und man sich auch weiterhin dran hält, kosten die eben nicht mehr so viel Disziplin. Und das ist auch etwas, worüber wir, glaube ich, nochmal länger sprechen können, was für Gewohnheiten man denn aufbauen kann und welche wir aufgebaut haben, die uns helfen können, diese Disziplinlücke zu überkommen, sodass man sich quasi das eigene Leben einfach durch ein paar kleine Angewohnheiten leichter macht.
Das finde ich cool. Lass nächste Mal bitte darüber quatschen, welche Gewohnheiten wir
bitte,
so
bitte,
haben.
Bitte,
bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Und ich finde es auch mal cool, man kann sich jetzt auch mal beobachten für die nächste Zeit, was für Gewohnheiten man so hat, welche man richtig feiert und welche man vielleicht auch wieder loswerden will. Das fände ich cool, da länger zu quatschen.
Ist das deine Challenge für die nächsten 2 Wochen?
Das zu beobachten, bin ich am Start.
Das zu beobachten. So eine kleine Inventur bei einem selber machen.
Genau. Finde ich gut.
Ja. Ich auch. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich. War wie immer ein inneres Blumenpflücken. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
War mir auch ein inneres Waldfest.
Ach, sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.